Ja, die Schlagzeilen sind natürlich dramatisch und wenn diese Energieunterbrechung langfristig oder längerfristig wäre, dann hätte das dramatische wirtschaftliche Auswirkungen. Aber im Moment ist der Stress noch nicht so hoch, deswegen ist es jetzt noch nicht lang genug und der Stress nicht groß genug, dass da jetzt wirklich diesbezüglich schon was passieren kann.
Wir haben jetzt für Deutschland die Wachstumsprognose 2026 etwas nach unten genommen. Wir erwarten jetzt ein Plus von 1,0%. Vor USA, Iran, da waren es 1,2%. Wenn der Krieg natürlich jetzt deutlich länger dauern sollte, dann werden wir weiter anpassen müssen.
Panik ist immer ein schlechter Ratgeber. Was wir jetzt wissen mit den aktuellen Gas- und Ölpreisen, wir werden am Aktienmarkt nicht in einen nachhaltigen Abwärtstrend kommen.
Willkommen zum Marktbriefing der Hypovereinsbank. Ich bin Titus Kroder und das Podcast-Team liefert Ihnen ein Update über das Thema Irankrieg und die möglicherweise dramatischen Folgen für die Weltwirtschaft. Ein schnelles Ende des Konflikts scheint nicht in Sicht. Das Regime in Teheran kündigt mittlerweile einen Ölpreis von $200 an. Das ist zum Zeitpunkt unserer Aufnahme Donnerstagmittag, 12. März, natürlich erstmal nur Propagandagetöse. Der Ölpreis liegt derzeit noch knapp unter $100 und da hat aber offenbar auch nicht geholfen, dass nun mittlerweile massive Ölreserven international mobilisiert wurden, um den Preis zu dämpfen. Der Angriff der Vereinigten Staaten und Israels auf den Iran geht unvermindert weiter. Es gibt viel menschliches Leid in der Region. Es schlagen eben aber auch weiterhin iranische Geschosse in Nachbarländern ein. Und auch die Straße von Hormuz, die so wichtig ist für die Energiewirtschaft, ist nach wie vor nicht befahrbar. In dieser weiterhin recht unklaren Gemengelage, da rückt eben nun vor allem der Ölpreis in den Mittelpunkt. Dieser Preis ist die wirtschaftliche Achillesferse der industrialisierten Welt. Er könnte einen ziemlichen Konjunkturknick, einen neuen Inflationsschub und auch einen Rutsch an den Finanzmärkten auslösen. Aber wie wahrscheinlich ist sowas überhaupt? Bei mir ist das bewährte Expertenteam der HVB Andreas Rees, Christian Stocker und Philipp Gistakis. Ihr lasst Konjunktur, Energie und Finanzmärkte in diesen unruhigen Tagen nicht aus den Augen. Ich grüße euch zunächst mal zur Update-Episode Irankrieg.
Hallo, grüßt euch.
Hallo zusammen.
Hallo, ich grüße euch.
Die Kriegsparteien schütten weiterhin täglich Öl ins Feuer, um mal hier im Bild zu bleiben. Das sieht gerade gar nicht gut aus, rein politisch und militärisch betrachtet. Die Mitgliedsländer der Internationalen Energieagentur IEA werden nun 400 Millionen Barrel Öl in den Markt geben. Der Ölpreis soll damit gedämpft werden. Was bringt das denn, Andreas? Was sagst du als HVB-Chefökonom? Der Ölpreis ist als Reaktion ja eher noch weiter gestiegen. Kann man mit so einer Aktion eine neue Energiekrise verhindern?
Ich glaube schon, Titus, dass das was bringt, denn wir hatten ja Anfang der Woche die ersten Gerüchte über die Freigabe der Ölreserven. Ja. Und daraufhin ist der Ölpreis schon stark gefallen. Wir waren ja kurzfristig schon fast bei $120 pro Fass und dann ist es wieder runtergegangen. Also für mich, so sehe ich das jedenfalls, ist die Freigabe der strategischen Ölreserven, das sind 400 Millionen Barrel, das ist ein mutiger. Und auch ein sinnvoller Schritt. Es ist die größte Freigabe von Reserven in der Geschichte der Internationalen Energieagentur. Und vor allen Dingen, es ist mehr als doppelt so viel wie nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Man könnte natürlich noch mehr freigeben. Es gibt insgesamt rund 1,2 Milliarden Barrel an öffentlichen Reserven. Mhm. Aber klar ist natürlich auch, diese Reserven können einen lang anhaltenden, dauerhaften Ausfall nicht vollständig ersetzen. Also es fehlen ja, wir wissen das, pro Tag etwa 20 Millionen Barrel durch die faktische Blockade der Straße von Hormuz. Wir haben zum Glück, das darf man nicht vergessen, neben diesen öffentlichen Reserven auch noch kommerzielle Reserven, also Industriebestände, in den OECD-Staaten, die liegen bei rund 2,8 Milliarden Barrel. Also diese Läger, die muss man auch mit berücksichtigen. Und es soll ja auch noch mehr Öl wieder fließen, auch durch Pipelines, zum Beispiel in Saudi-Arabien. Allerdings, da sind die Kapazitäten begrenzt. Und das Problem ist auch, dass die Tanker das Öl in Yanbu abholen müssen. Also Yanbu, das ist ein Hafen am Roten Meer. Und wenn dann die Tanker Richtung Asien fahren, dann könnten sie hier halt auch möglicherweise angegriffen werden. Also das darf man nicht vergessen. Aber vielleicht nochmal zurück zu deiner Ausgangsfrage, Titus. Der entscheidende Punkt, der ist nicht so sehr die gesamte Summe der Ölreserven, sondern welche Länder besonders vom Lieferausfall betroffen sind und wie viele Reserven dann diese Länder faktisch haben. Mhm. In Deutschland, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Deutschland hat im letzten Jahr nur 6% seines Öls aus dem Nahen Osten bezogen und so gut wie kein LNG aus Katar. Da hatten wir auch schon letzte Woche drüber gesprochen. Aber zum Beispiel Japan, Südkorea, die sind natürlich wesentlich stärker vom Ausfall der Straße von Hormuz betroffen. Ja. Insofern muss man sich das schon genau angucken. Also ich würde sagen, Stand heute, die Freigabe der Reserven trägt zur Beruhigung des Ölmarktes etwas bei und wir kaufen uns auch ein bisschen Zeit.
Mhm. Mit solchen Ölpreisanstiegen sind ja auch immer Befürchtungen verbunden über steigende Inflationsraten. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hat ja gemeldet, dass die EU-Kommission nun sogar 3% Inflation in der EU für möglich hält, also deutlich höher als derzeit. Wie sehen das die Ökonomen der HVB?
Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Was wir jetzt gemacht haben, schon Ende letzter Woche, wir haben unsere Inflationsprognose unter anderem auch für die Eurozone, für Deutschland angepasst auf 2,5% von 2% im Jahresdurchschnitt 2026. Und dabei haben wir keinen Ölpreis von $100 unterstellt, sondern ein geringeres Niveau.
Ja.
Und vor allen Dingen, was man auch wissen muss, kurzfristig auf Monatsbasis, jetzt im März, April, da könnten wir schon mal erstmal über 3% liegen, je nachdem, wie sich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen die Energiepreise entwickeln werden. Wir haben auch ein Risikoszenario durchgespielt, in dem wir angenommen haben, dass die Öl- und Gaspreise dauerhaft auf einem deutlich höheren Niveau bleiben, also beim Öl über viele Monate kräftig über $100 pro Fass. Und in dem Fall wird die Inflation dann im Jahresdurchschnitt sicherlich deutlich über 3% sein. Also da kommen wir dann hin in Deutschland, aber auch in Europa.
Christian, Frage an dich. Im letzten Podcast hattest du zwei Szenarien aufgemacht. Das eine war schnelles Ende des Krieges und dann schnelle Einstiegsmöglichkeiten für Anleger. Und zweitens, der Krieg zieht sich hin und die Aktienmärkte kommen immer wieder unter geopolitischen Druck. Du bist leitender Aktienstratege der HVB. Wie siehst du das nun aus heutiger Perspektive? Welche Branchen stehen denn nun auch akut im Feuer an der Börse?
Ja, Titus, das ist die zentrale Frage. Ich denke mal, wir haben dieses moderate Szenario nicht wirklich gänzlich verlassen. Mhm. Wie der Andreas schon gesagt hat, Ölpreis aktuell knapp unter 100. Wir waren Anfang der Woche schon bei 120. Also es zeigt schon, der Ölpreis ist noch in einem Bereich, wo man sagt, okay, es ist gefährlich, wir haben eine Krise, es herrscht Unsicherheit. Mhm. Aber wenn man den Ölpreis jetzt so als Krisenpendel, als Krisenindikator verwendet, dann war es Anfang der Woche schon mal etwas schlimmer. Und wenn ich mir die Aktienkurse anschaue, Panik schaut anders aus. Wir sind zwar von den Hochkursen Ende Februar im Euro Stoxx 50 beispielsweise um rund 5-6% gefallen. Seit Jahresanfang sind wir aber unverändert. In USA, der S&P 500 ist rund 1% im Minus seit Jahresanfang. Und ganz interessant, die Emerging Markets, die ja am stärksten von der Energieabhängigkeit negativ belastet sind im Augenblick, die sind seit Jahresanfang immer noch um 7% im Plus.
Ja.
Auch wenn sie jetzt die letzten Tage am stärksten verloren haben. Also wie gesagt, Panik schaut anders aus. Wir haben aktuell, denke ich, ein handhabbares Umfeld, zumindest for the time being, weil die Öl- und Gasversorgung ist weitestgehend gesichert, wie Andreas ja gerade erklärt hat, speziell für Europa und die USA natürlich in Asien. Da kann es mal hier und dort ein bisschen hapern, aber unterm Strich ist die Energieversorgung gesichert. Das heißt, die Aktienmärkte können kalkulieren, dass wir zwar ein Preisproblem haben, einen Preisschock, möglicherweise höhere Inflation, möglicherweise geringeres Wirtschaftswachstum, aber das sind Zahlen, mit denen kann die Börse umgehen. Mit dieser Unsicherheit, die wir Anfang der Woche hatten, das war ein anderes Szenario. Das wäre dieses negative, dieses adverse Szenario, wenn wir Ölpreise haben von 120 über längere Zeit, über einige Monate. Klar, dann sind wir im Szenario, wo wir, ja, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, dann müssen wir damit rechnen, dass die Kurse in dem Bereich zurückfallen in Europa und den USA, die wir Ende des Sommers im September gesehen haben. Also nochmal 7-8% von aktuellen Stand weg. Auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, welche Sektoren sind betroffen?
Genau.
Der Energiesektor hat deutlich positiv sich entwickelt natürlich. Der ist um 5% im Plus seit Ende Februar.
Aha.
Die energieabhängigen Sektoren, die sind natürlich deutlich im Minus. Das sind die Automobilhersteller, das ist der Chemiesektor, das sind die Finanzunternehmen, die Banken speziell, weil die befürchten natürlich, höhere Inflation bedeutet höhere Zinsen und das wäre schlecht für die Banken. Es ist ein ganz typisches Bild, dass die defensiven Sektoren, die konjunkturunabhängigen Sektoren, die haben eine Outperformance, haben zwar auch verloren, unterm Strich, aber deutlich weniger verloren als die zyklischen Sektoren. Und ein Sektor, das ist für mich ganz, ganz wichtig, ob das jetzt künstliche Intelligenz ist, wo die Hardwarehersteller weiterhin sehr, sehr gut sich entwickeln. Das Thema Elektrifizierung, Ausbau der Elektromobilität beispielsweise, das sind strukturelle Themen, die sehr positiv wirken für den Materials-Sektor, für die Commodities, für den Rohstoffsektor. Also die Nachfrage nach Rohstoffen, speziell nach Kupfer, die ist strukturell hoch und wird auch hoch bleiben die nächsten Jahre. Das Thema erneuerbare Energien. Die Krise weist ja nochmal ganz explizit darauf hin, dass es wichtig ist, dass wir unabhängiger werden von Öl- und Gaslieferungen, sowohl hier in Europa als auch natürlich global. Ja. Erneuerbare Energien bescheren uns hier Unabhängigkeit. Und das ist auch ein Thema, das in den USA ganz groß gespielt wird. Der Herr Trump ist zwar ein Befürworter von fossilen Energien, aber die Unternehmen sind es pragmatisch in den USA. Die investieren auch sehr kräftig in erneuerbare Energien. Also das sind Bereiche, wo ich sagen würde, da kann man die aktuellen Kurse schon auch nutzen, wenn man sich mittel- bis längerfristig orientiert. Also im Bereich Rohstoffe, im Bereich erneuerbare Energien. Das sind für mich die Zukunftsthemen, die man jetzt schon aus strukturellen Gründen nutzen kann.
Philipp, du bist gerade in Nürnberg für Kundengespräche und nimmst in einer Pause hier bei uns im Podcast teil. Frage an dich als HVB-Chefanlagestrategen. Du hattest ja wiederum im letzten Podcast gesagt, wenn bis Ende dieser Woche kein Kriegsende real in Sicht kommt, dann könnte sich die Sicht der Investoren auf die Lage doch deutlich pessimistischer gestalten. Ist das jetzt soweit? Kippt jetzt die Stimmung an den Märkten? Wie siehst du das?
Ja, Titus, meine Antwort ist ähnlich konstruktiv wie die von Christian und auch in den Kundengesprächen. Mhm. Da zeigt sich natürlich ein Meinungsspektrum. Also es gibt welche, die ein bisschen vorsichtiger sind. Es gibt aber auch solche Kundenmeinungen, die sagen, komm, lasst uns doch jetzt die Gelegenheit nutzen und günstig einsteigen. Ich wäre da ein wenig vorsichtiger als die ganz optimistischen. Denn so wie du sagst, ist das Szenario natürlich jetzt ein bisschen ungünstiger geworden.
Ja.
Warum meine ich ungünstiger geworden? Weil es eben sich abzeichnet, dass der Weg zur Beendigung dieses Krieges schwieriger sein könnte, als man das vielleicht noch Mitte der letzten Woche hätte erwarten können. Nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass alle Beteiligten eigentlich ein Interesse daran haben, diesen Konflikt eher schneller zu beenden, als dass der eben länger dauert. Und im Portfolio großartig umsteuern ist deswegen problematisch, weil einerseits hat es ja schon eine Reaktion an den Märkten gegeben. Und wenn man jetzt umsteuert, weil man auf ein adverses Szenario setzt, also wirklich ganz schlechtes Szenario, dann müsste man das Portfolio ganz anders umbauen, als das noch vor ein, zwei Wochen aussah. Mhm. Vor ein, zwei Wochen sah das eben noch so aus, dass man die Portfolios so gestaltet, eher USA ein bisschen abbauen, US-Dollar Untergewicht nehmen und eher Richtung Europa, Asien, Pazifik und die Schwellenländer das Portfolio zu orientieren. Sollte sich jetzt tatsächlich ein adverses Szenario rauskristallisieren, also Ölpreis deutlich länger und vielleicht noch viel höher, als er aktuell ist und das über mehrere Monate hinweg, dann müsste man eher genau das Gegenteil dessen tun. Man müsste eher Long Dollar sein, Long US-Aktien, man müsste eher aus Asien, Pazifik und Europa in die USA shiften, weil eben die US-Werte fundamental von dieser Krise deutlich weniger betroffen sind. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn sich tatsächlich eine Lösung einstellt und der Schaden nicht besonders groß ist, der bis dahin eingetreten ist, dann würde sich vermutlich der Markt relativ schnell wieder auf das ursprüngliche Szenario konzentrieren. Und der Weg geht eben aus den USA moderat raus, nach Europa, nach Asien, in die Schwellenländer, in die Pazifikregion und den Dollar eben eher gegenüber diesen Währungen untergewichten und dann auch wieder Gold und diese Assetklassen, die jetzt eher seitwärts sich entwickelt haben, stärker betonen, also diese ursprüngliche Allokation. Unsere Antwort darauf ist, wir hatten ja so eine Allokation vor, dass wir das jetzt erstmal parken, uns das anschauen und würden dann bei Gelegenheit hoffentlich zu immer noch relativ attraktiven Kursen dann gegebenenfalls diese Strategie, die wir vorher eigentlich implementieren wollen, dann darstellen.
Also durchaus ein nicht ganz so pessimistischer Blick von Investoren auf die Märkte, gemessen an dem, was in der Region eigentlich an Dramatik geboten wird, an militärischem Einsatz und an Kriegsaktivität. Andreas, es wurden ja in den Gewässern vor dem Iran inzwischen auch Tank- und Frachtschiffe direkt sogar angegriffen. Reagiert denn der internationale Schifffahrtsmarkt schon? Sieht man da was, wenn man mal zum Beispiel Frachtkosten oder auch die Routenplanung anguckt?
Bei den Tankern für Öl und Gas, da sind natürlich die Frachtkosten schon deutlich angestiegen. Aber was du gerade ansprichst, Titus, was man jetzt im Auge behalten muss, vor allen Dingen die Kosten für die Frachtcontainer. Denn der Hintergrund hier ist, dass noch mehr Containerfrachtschiffe nicht mehr durch das Rote Meer und den Suezkanal fahren könnten, dürften. Also die kürzeste Seeroute von Asien nach Europa nicht mehr benutzen und den Umweg nehmen über das Kap der Guten Hoffnung. Und wenn sie das tun, dann verlängert sich der Seeweg um rund 10 Tage. Und das bindet natürlich Containerkapazitäten und führt auch zu höheren Kosten. Jetzt haben wir aber trotzdem eine gute Nachricht. Also die Frachtkosten für die ganz zentrale Route zwischen Asien und Europa, die Frachtkosten sind hier kaum gestiegen. Und auch eine gute Nachricht, es haben ja schon vor dem USA-Iran-Krieg viele Containerfrachtschiffe den Umweg über Südafrika gemacht, wegen den Angriffen der Houthi.
Ja.
Also insofern findet jetzt bislang zumindest keine massive Umstellung der Logistikketten statt.
Mhm. Die Lieferkette für Öl, wenn man sich die mal anschaut, die ist jetzt natürlich deutlich gestört mit dem unmittelbaren Kriegsgeschehen rund um die Meerenge von Hormuz. Bei so großen geopolitischen Krisen zerreißen aber auch oft Lieferketten für andere Branchen. Das kennen wir zum Beispiel aus der Pandemie oder auch aus der Anfangsphase des Ukraine-Krieges. Gibt es denn andere Lieferketten, die bereits gestört werden durch das, was da gerade passiert?
Ja, also ich würde es nicht so weit gehen zu sagen, die Lieferketten sind gestört, aber wir sehen die ersten Auswirkungen, dass es eben nicht nur generell um Öl und Gas geht, sondern dass die Effekte sich sozusagen makroökonomisch in die Weltwirtschaft hineinfressen. Mhm. Ich möchte mal 2 Beispiele nennen. Und das erste, ich weiß, das klingt jetzt sehr kurios, das ist der Schwefelpreis. Der ist sehr stark angestiegen aktuell und das klingt jetzt unscheinbar. Aber Schwefel ist ein systemrelevanter Stoff. Also er fällt als Nebenprodukt bei der Öl- und Gasverarbeitung an und wird zum Beispiel in Düngemitteln verwendet. Man braucht ihn auch in der Chemiebranche, bei der Metallverarbeitung ein wichtiger Stoff. Und wenn jetzt eben die Energieproduktion, die Verschiffung im Golf gestört sind, dann wird auch Schwefel knapper und teurer. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel eben dafür, dass die Effekte mittlerweile über Öl und Gas hinausgehen. Aber wie gesagt, keine kompletten Lieferausfälle bislang halten die Lieferketten. Und das andere Beispiel, das natürlich, denke ich, auf jeden Fall wichtiger und auch nicht kurios, die Halbleiterindustrie. Denn die Halbleiterindustrie, die ist sensitiv gegenüber Schwankungen bei den Energiepreisen. Und sie ist natürlich auch abhängig von speziellen Chemikalien, die auch energieintensiv sind bei der Produktion. Also gerade natürlich Taiwan, Südkorea und Japan, die produzieren viele Halbleiter, sind aber gleichzeitig stark angewiesen auf Öl und Gas aus dem Nahen Osten. Und gleichzeitig haben dann typischerweise diese Länder eine sehr hohe Quote bei den Nettoenergieimporten. Also 80-90% der benötigten Energie werden aus dem Ausland importiert. Und die Quote hier ist sogar noch höher als bei uns zum Beispiel in Deutschland und Europa. Also die Energiepreise, die steigen stark an. Mhm. Und das könnte auch die Preise von Hightech-Produkten aus der südasiatischen Region nach oben treiben. Eben insbesondere auch bei Halbleitern. Also wie gesagt, keine globalen Engpässe, aber die Preiseffekte, die fangen jetzt an zu laufen.
Christian, zurück auf den Finanzmarkt, auf den Aktienmarkt. Was ist denn ganz konkret jetzt Anlegern zu raten im Bereich Aktien? In Cash gehen, im Markt bleiben, bestimmte Branchen umschichten? Was sollte man da machen?
Also eine ganz wichtige Message ist, Ruhe bewahren trotz der Volatilität, weil Panik ist immer ein schlechter Ratgeber. Mhm. Und man muss sich vergegenwärtigen, wie ich eingangs schon gesagt habe, die Kurse sind in etwa auf dem Niveau, das wir Anfang des Jahres gesehen haben. Und nach allem, was wir jetzt wissen, so wie wir aktuell kalkulieren, mit den aktuellen Gas- und Ölpreisen, wir werden am Aktienmarkt nicht in einen nachhaltigen Abwärtstrend kommen. Mhm. Wir haben Volatilität, wir haben Schwankungen von 1, 2, vielleicht auch 3% pro Tag. Es kann auch noch mal etwas tiefer gehen an den Aktienmärkten. Aber man muss wissen, sobald Nachrichten kommen, dass die Straße von Hormuz wieder befahrbar ist, dann ist das ein Startschuss für eine deutliche Erholung, die die Aktienmärkte sicherlich mindestens bis auf die Niveaus bringen wird, die wir Ende Februar hatten. Also eine richtig starke Rallye und es geht dann enorm schnell. Aktuell zumindest hat noch kein struktureller Bruch stattgefunden. Und das bedeutet wiederum, dass die Trends, die wir vor der Krise hatten, speziell seit dem 4. Quartal letzten Jahres, dass die dann wieder sehr schnell aufgenommen werden, wovon die Emerging Markets am stärksten profitiert haben. Das heißt also, die Krise wird aus meiner Sicht nicht ewig dauern. Und für den Anleger bedeutet das, es ist immer noch der beste Rat, ratierlich anzulegen. Das heißt, regelmäßig zu investieren, beispielsweise monatlich. Das heißt, man kann sich jetzt die etwas zurückgekommenen Kurse sichern. Man hat eine Durchschnittskursbildung über das Jahr hinweg gesehen. Und am Jahresende, bin ich überzeugt, stehen die Aktienkurse höher als heute. Und in diesem Umfeld zu investieren, ist sicherlich nicht der falsche Rat. Insbesondere die strukturell positiven Trends in den Emerging Markets und auch strukturell positive Trends in Bezug auf erneuerbare Energien und, wie ich vorhin schon gesagt habe, im Bereich der Rohstoffe. Das sind sehr attraktive Entwicklungen, die auch auf Sicht der nächsten Jahre sicherlich sehr rentierlich sein werden.
Ja. Philipp, noch eine Kapitalmarktfrage an dich. Du hattest ja das letzte Mal von zwei sogenannten schwarzen Schwänen gesprochen. Das sind im Fachchinesisch diese Ereignisse, die niemand auf der Liste hat und die quasi aus heiterem Himmel und eigentlich mit sehr kleinem Risiko mir nichts, dir nichts auf die Märkte einprasseln. Du hattest damals die Tech-Blase, also die überhöhten Kurse der Technologiesektoren genannt und auch Risiken in den Private Markets. Sind das nun Risiken, die stärker ins Zentrum der Anleger rücken?
Also zunächst einmal ist es ja so, dass der echte Kapitalmarktstress im Moment noch nicht wirklich hoch ist. Mhm. Wir haben ja gerade schon gesagt, Märkte, Multi-Asset-Mandate sind jetzt nur noch +2% seit Jahresanfang anstatt +4 oder +5. Also nicht wirklich dramatisch. Ja, die Schlagzeilen sind natürlich dramatisch und wenn diese Energieunterbrechung längerfristig wäre, dann hätte das dramatische wirtschaftliche Auswirkungen. Aber im Moment ist der Stress noch nicht so hoch. Deswegen ist es jetzt noch nicht lang genug und der Stress nicht groß genug, dass da jetzt wirklich diesbezüglich schon was passieren kann oder konnte. Aber die Welt dreht sich weiter und auch bezüglich dieser Themen. Ich nehme jetzt nur mal eine Schlagzeile raus, die sozusagen am Aufzeichnungstag mir ins Auge gefallen ist. Mhm. Zum Beispiel kam mir die Schlagzeile, dass in den USA zwei Private Credit Funds, die einen Cap bei den Entnahmen eingezogen hat, also eine Begrenzung bei den Entnahmen eingezogen hat, dass also nicht alle Anfragen von Anlegerinnen und Anlegern, Geld aus solchen Fondsstrukturen in den USA rauszuziehen, befriedigt werden können. Das heißt jetzt so nicht, dass da irgendwie ein zugrunde liegendes Problem ist, aber es heißt einfach, dass da sozusagen mehr Leute Geld rausziehen wollen, als eben Liquidität da ist. Und das sind natürlich keine schönen Schlagzeilen. Muss jetzt noch keine Beschleunigung des Problems sein, aber man sieht, die Welt dreht sich diesbezüglich weiter und auch bezüglich der Themen, die uns vorher aus einer Risikoperspektive betroffen haben. Und auch ein anderes Thema, was du jetzt noch nicht genannt hast, beginnt wieder in den Fokus zu geraten. Denn vor 2, 3 Wochen war ja die Schlagzeile, dass der oberste Gerichtshof in den USA Donald Trump die Rechtsgrundlage für einen Großteil seiner Zollerhöhungen entzogen hat.
Hat man schon fast wieder vergessen, ne?
Ja. Richtig, ja. Hat man fast wieder vergessen. Ja. Aber damals hat die Trump-Administration angekündigt, dass sie ja einen anderen Weg finden möchte, um einen Ersatz zu finden. Ja. Dieser andere Weg, der geht jetzt darüber, dass man eben Gutachten bezüglich anderen unfairen Handelspraktiken, wie auch immer, anderer Länder anfertigen muss. Und dieser Zirkus geht jetzt los und das kann auch wieder Schlagzeilen und Unsicherheit produzieren und natürlich auch wieder Gegendrohungen seitens zum Beispiel der anderen Länder, die jetzt wieder erneut irgendwie aus den USA heraus an irgendeinen Pranger oder wie auch immer gestellt werden, um eine Rechtsgrundlage sich zu erarbeiten. Also die Welt dreht sich weiter und damit auch die Themen, die davor schon die Märkte belastet haben. Und das macht es natürlich nicht einfacher, dass da jetzt noch was Zusätzliches hinzugekommen ist. Und dieses Energieproblem, wenn es nicht gelöst wird, kann es natürlich auch ein erhebliches sein und dann auch zu einer Verschärfung an der einen oder anderen Stelle führen. Aktuell ist der Stress noch nicht lang genug da und auch noch nicht groß genug da, dass da von der Seite erstmal was anbrennt.
Eine Begriffsklärung noch, die Private Markets, das ist eine pauschale Bezeichnung für Anlagemärkte, die abseits der Börsen funktionieren, die man Public Markets im Gegensatz dazu nennt. Andreas, was bedeutet denn nun das alles für die Wachstumsaussichten Deutschlands? Wir brauchen ja dringend Wachstum nach 3 Jahren nahezu Stillstand. Auf was muss man sich denn da nun einstellen unter diesen neuen Bedingungen mit dem Krieg und den hohen Ölpreisen?
Ja, also Titus, der Krieg ist natürlich ein heftiger Schock für die Weltwirtschaft. Und ja, wir als Deutschland, wir sind ein exportabhängiges Land, das gerade versucht, aus der Stagnation herauszukommen. Also die Schäden in der Weltwirtschaft, die sind jetzt schon da, aber sie halten sich im Moment noch in Grenzen. Auch aus der makroökonomischen Perspektive, das, was Philipp und Christian gerade schon gesagt haben, ich will das nochmal ausdrücklich unterstreichen, es ist kein Systembruch. Wir haben jetzt für Deutschland die Wachstumsprognose 2026 letzte Woche schon etwas nach unten genommen. Wir erwarten jetzt ein Plus von 1,0% vor USA, Iran, da waren es 1,2%. Aber klar ist natürlich, wenn der Krieg deutlich länger dauern sollte, wir schauen uns das an und dann müssten wir gegebenenfalls auch noch weiter anpassen.
Der Krieg in der Golfregion geht unvermindert weiter und es scheint sich ein Szenario herauszubilden, bei dem nicht so schnell Ruhe einkehren wird an den Märkten und auch die Makroökonomen auf sehr kurze Sicht fahren müssen, wenn es darum geht, Folgen für Wachstum und Inflation auch in Deutschland abzuschätzen. Vieles hängt dabei natürlich vom Ölpreis ab, wir hatten es heute diskutiert, der als Haupttreibstoff der Industrieländer immer noch ein gehöriges Wörtchen mitzureden hat bei konjunktureller Entwicklung und auch beim Niveau der Börsenkurse. Das war unser Iran-Krise-Update. Im HVB Marktbriefing stellen Sie uns Fragen, kommentieren Sie unter der E-Mail markt-briefing@unicredit.de. Liken und teilen Sie den Podcast gerne. Tschüss und bis zum nächsten Mal sagen
Andreas Rees,
Philipp Gestakes,
Christian Stocker
und Titus Kroder. Machen Sie es gut.